Ihr Lieben, ich möchte vor dieser Predigt eine Begebenheit stellen, die uns als ein sehr anschauliches Beispiel dienen soll, auch für das, was wir in unserem Predigttext heute finden. Es war vor fast genau 15 Jahren, am 11. November im Jahr 2000. Die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt. Damals war eben im November so der Anfang der Skisaison. Und es machen sich viele Skibegeisterte auf, um sozusagen zum ersten Mal in diese neue Saison zu starten und sie zu eröffnen. Und damals sind, so gegen 9 Uhr morgens, 162 Menschen in eine der modernsten Gletscherbahnen, bis dahin sichersten Gletscherbahnen gestiegen, in Österreich an einem Ort. Und es sollte eine Fahrt sein durch einen 3 Kilometer langen Bergtunnel, die sie dann in dieses ersehnte Skigebiet bringt. Und es dauert nur wenige Minuten. Und dann sind 150 von diesen 162 Fahrgästen gestorben. Nur 12 überleben es. Eine Katastrophe, ein Unglück, das sich damals ereignet. Es war die größte Katastrophe, die sich in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg ereignet hat. Ein Schock für viele, die das gesehen haben. Aber was war passiert? Zunächst ganz unbemerkt in dieser Bahn, die dort durch den Tunnel nach oben gezogen wurde, brach am einen Ende, am unteren Ende, ein Feuer aus. Und es gelingt zunächst auch nur ganz wenigen überhaupt aus diesem Zug sich zu befreien, der da einfach dann mitten in diesem 3 Kilometer langen Tunnel stecken geblieben ist. Der ist einfach nicht mehr weitergefahren. Worauf es mir jetzt ankommt, diese Leute. Und später hat man dann auch die Tür noch aufgemacht. Die stiegen aus diesem Zug aus und mussten in Bruchteilen von Sekunden eine Entscheidung treffen. In Bruchteilen von Sekunden mussten sie entscheiden, gehen wir wieder zurück nach unten oder gehen wir nach oben. Es gab nur zwei Möglichkeiten, zwei in einem Tunnel. Und der ging so leicht bergauf, als er eben nach oben ging, bei so einer Gletscherbahn. Und sie hatten nicht viel Zeit. Sie mussten diesem Inferno, diesem Feuer, das da anfing, immer weiter sich auszubreiten, entkommen. Und es war nun eben unten an dem Zug angefangen zu brennen, an dem hinteren Ende. Nur 12 Leute haben es überlebt. 12, die nach unten hinausgegangen sind, während 150 nach oben gingen und innerhalb von wenigen Sekunden an diesen giftigen Rauchgasen erstickt sind. Innerhalb von wenigen Sekunden mussten sie entscheiden. Ein Bruchteil von Sekunden, hier oder dort. Und es war lebensentscheidend. Es war eine Entscheidung, die darüber entschieden hat, ob sie weiterleben durften oder ob sie sterben würden. Und sie wussten nicht, wohin in diesem Moment. Wohin gehen wir? Durch das Feuer, nach unten, durch den Tunnel oder nach oben? Wohin gehst du? Welchen Weg schlägst du ein? In Bruchteilen von Sekunden entscheidet es sich, ob es zum Leben geht oder zum Tod. Diese Frage stellt Salomo am Ende des zweiten Kapitels im Buch der Sprüche. Und er hat bereits vor zwei tödlichen Irrwegen gewarnt, auf die man sich vielleicht im kurzen Augenblick eingelassen hat, aber die ins Verderben führen. Hüte dich, mein Sohn, vor dem Mann, der Verkehrtes redet, vor denen, die da verlassen, die geraden Pfade, um auf finsteren Wegen zu gehen, die sich nur freuen am Böses tun, frohlocken bei schlimmer Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, die in die Irre gehen auf ihren Bahnen. Sprüche 2, Vers 12 bis 15. Salomo warnt seine Schüler, seine Zuhörer, seine Leser vor dem Verführer. Er sagt, geh nicht auf diese krummen Wege mit ihm. Es ist der Weg ins Verderben. Und es gibt noch einen weiteren Weg ins Verderben, den Weg der Verführerin, dann ab Vers 18. Zum Tod senkt sich ihr Haus und zum Schatten ihre Bahnen. Alle, die einkehren zu ihr, kommen nie wieder zurück, finden nie wieder die Pfade des Lebens. Und wenn du auf diese falschen Wege gerätst, auf den Weg des Verführers oder auf den Weg der Verführerin, dann gibt es für dich kein Entrinnen. Sei gewarnt, hüte dich vor ihnen. Wohin gehst du? Nun kommt er zu einem Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg, wie du diesem Verderben entkommen kannst, diesem falschen Weg des Verführers oder der Verführerin. Du kannst diesem entkommen. Geh auf einem anderen Weg. Vers 20. Darum geh du auf dem Weg der Guten, die Pfade der Gerechten beachte. Denn die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land, die Treulosen reißt man aus ihm heraus. Das ist der Weg des Lebens. Geh du auf dem Weg der Guten. Das ist das Erste, was wir uns ansehen wollen. Der gute Weg. Wohin gehst du? Der gute Weg. Darum geh du auf dem Weg der Guten, die Pfade der Gerechten beachte. Vielleicht sind uns die Worte Jesu etwas mehr präsent, der das im 7. Kapitel bei Matthäus in der Bergpredigt einmal sagt, vielleicht noch etwas eindringlicher, dort in Vers 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Wenn du dich mit der Masse treiben lässt, dann wirst du mit ihnen den breiten Weg des Verderbens gehen. Du wirst einfach mitgerissen, wirst sagen, okay, alle gehen da, ich gehe da auch mit, und es geht leider in die falsche Richtung. Und wie viele strömen man am Tag des Herrn, an einem Tag wie heute, zu Sportveranstaltungen, zu anderen Vergnügungsstätten? Die Masse geht woanders hin und die wenigsten sind am Tag des Herrn im Haus des Herrn. Wenige finden dorthin, wo Gott angebetet wird. Wie viele sind bereit, in ihrer Firma vielleicht mal was mitzunehmen, was nicht so festgeschraubt ist? Das gehört ihnen nicht. Wie viele sind bereit, zu lügen, andere über den Tisch zu ziehen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen? Wie viele sind getrieben von ihren sinnlichen Lüsten und Begierden? Wie viele sind bereit zur Unreinheit, zur Unzucht, zu Ehebruch? Der Weg ist breit. Und da ist viel Platz für alles, was Gott nicht gefällt. Und die Masse lässt sich treiben von ihren eigenen Ideen, vor der Vorstellung, es würde mir einen Vorteil bringen, von ihren Gefühlen und von was auch immer sie antreibt. Wir machen das so. Ja? Wir fragen niemanden. Und schon gar nicht Gott. Dieser Weg ist breit. Und den gehen die Menschen dieser Welt. Wohin gehst du? Neben diesem breiten Weg gibt es noch einen schmalen Pfad. Neben diesem breiten Weg, auf dem die Masse so dahin treibt, gibt es einen engen, schmalen Pfad. Und wenn du diesen schmalen Pfad beschreitest, dann bist du ein Außenseiter. Bist du nicht mehr in? Dann bist du nicht mehr modern? Dann gehörst du nicht dazu? Wenn du diesem Weg folgst, dann wird dich die Masse auf dem breiten Weg belächeln, auslachen, vielleicht sogar verfolgen. Aber auf diesem schmalen Weg, dort findet sich der Segen, der vollendete Segen dessen, was es hier in diesem Kapitel beschrieben wird, dass die Weisheit aufs Herz geschrieben ist. Auf diesem schmalen Weg findet sich das Leben. Dieser schmale Weg bewahrt uns vor bösen Menschen und leitet uns auf dem Weg des Guten, wie es hier in Vers 20 heißt. Geh du auf dem Weg der Guten, die Pfade der Gerechten beachte. Und so viele gehen diesen Weg nicht. Wir sind oft so geneigt zu denken, naja, wenn es alle machen, dann wird es wohl in Ordnung sein. Aber es ist nicht. Es ist nicht biblisch. Es ist der Weg, den eben nicht die meisten gehen. Und es ist dieser Weg, der nicht unserer sündigen Natur entspricht, sondern es ist der Weg des Heils. Es ist der Weg Gottes. Wir brauchen eine göttliche Rüstung, die wir anhaben müssen, um diesen Weg gehen zu können, um diesen Anfechtungen und Verlockungen, die uns umgeben, auch widerstehen zu können, um diesen betörenden Reizen der Sünde widerstehen zu können. Stellt euch vor, dieser junge Mann, wie er hier angesprochen wird in diesem Kapitel, und diese Verführerin, wie sie vorher beschrieben wird, die ihn lockt. Wie soll er widerstehen? Überlegt euch mal, es geht. Wir finden in der Bibel einen Mann, der einsam war, allein, weit weg von seiner Familie. Und den die Frau seines Arbeitgebers permanent verführen wollte. Wir finden das bei Josef im 39. Kapitel in 1. Mose. Und er sagt zu dieser Frau, er selbst, ihr Mann, ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen und mit ihr zusammen zu sein. Er hat den Pfad des Gerechten beachtet. Er wusste von dem einen wahren Gott, der Ehebruch als schlimme Sünde tadelt. Und er wusste, ich will nicht von Gott diesen Zorn Gottes auf mich ziehen, wenn ich die Ehe breche mit dieser Frau. Ich gehe mal davon aus, dass die in Ägypten damals genauso sündig waren wie heute. Hätte ja keiner gemerkt. Machen doch alle. Was hast du denn? Dieser einsame junge Mann hat Gott vertraut. Und er ist den geraden Weg gegangen. Diesen schmalen Weg. Und ihr wisst alle aus der Geschichte Josefs, dass es ihm nicht gedankt wurde, noch nicht mal von dem Ehemann dieser ehebrecherischen Frau, den ins Gefängnis werfen lässt dafür, weil er den Lügen seiner Frau mehr glaubt als diesem hebräischen Sklaven. Wir müssen nicht erwarten, dass wenn wir den guten Weg gehen, dass wir erst in dieser Welt von den Menschen auch dafür gelobt werden. Es kann ins Gegenteil umschlagen. Wie sehr wurde Josef für seine gute Tat gedemütigt und ins Gefängnis geschmissen. Was für ein glänzendes Vorbild. Er geht diesen schmalen Weg in einer gottlosen Welt. Beachte die Pfade des Gerechten. Er ist zwar schmal, steil, rau, aber es ist der Pfad der Sicherheit und der Ruhe. Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr. Tretet auf die Wege, seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Geht diesen Weg. Fragt nach dem Pfaden der Vorzeit. Jeremia sagt das. Bitte, bitte nehmt mein Gesetz ernst. Wie outdated sind heute die 10 Gebote? Aber es sind die Pfade der Vorzeit. Es ist das, was Gott gesagt hat. Das ist, was sein Maßstab ist. Bitte geht diesen Weg. Er ist unmodern ohne Ende. Aber ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr in diesem Glaubensgehorsam dem Herrn treu seid. Wohin gehst du? Bist du auf diesem schmalen Pfad? Oder lässt du dich mit der Masse mitreißen und gehst auf diesem breiten Weg, um nicht ein Außenseiter zu sein, um mit dazuzugehören? Wohin gehst du? Darum geh du auf dem Weg der Guten, die Pfade der Gerechten beachte. Ist nicht der einfache Weg? Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Aber mit diesem Weg, der unscheinbar ist, von vielen verachtet und verschmäht, ist eine glorreiche Verheißung verknüpft. Wohin gehst du? Das zweite ist diese glorreiche Verheißung, die uns hier mitgegeben wird. Gott verheißt hier, wer den engen Pfad des Heils beschreitet, der darf als rechtmäßiger Erbe das Land bewohnen und darin bleiben. glorreiche Verheißung, Vers 21. Denn die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Das ist die Verheißung für die, die dieses getan haben, was in Vers 20 steht. Auf dem Weg der Guten gehen, die Pfade der Gerechten beachte. Die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Eine Verheißung, die wir in Gottes Wort an vielen Stellen immer wieder finden. Psalm 37, ich lese uns einige Verse aus diesem Psalm, dort kommt das immer wieder vor. Die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Psalm 37 waren das einige Verse. Und ihr alle kennt das aus Matthäus Kapitel 5, Vers 5, aus den Seligpreisungen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dort bezieht sich Jesus auf diesen Psalm. Was bedeutet das für uns heute? Ich denke, bei dieser Verheißung, da haben wir ab und zu mal so zu schlucken und zu sagen, wir sind ja jetzt nicht mehr das Volk Israel, das so durch die Wüste zieht mit dieser großen Verheißung, hier ein verheißenes Land und dort werdet ihr hinkommen und da fließt Milch und Honig. Ja, und dann kommen wir dahin und dann schmeißen wir die Kanaanäer raus und haben dort ein Stück Land und es lässt uns daher gut gehen. Das war im Alten Testament, diese Verheißung, die das Volk Israel getragen hat, ins verheißene Land hinein. Hat uns jetzt Gott im neuen Bund tatsächlich noch Land verheißen? Ist es das, was uns noch ausmacht? Ist das eine Verheißung, die heute ja noch so in dem Sinne wortwörtlich zu verstehen ist? Da gibt es 2 Quadratkilometer für dich oder 100 Hektar oder irgend sowas. Ich denke, wir verstehen die Verheißung gut und richtig. Wenn wir uns mal ein Gebot ansehen, in dem diese Verheißung enthalten ist. Eines der 10 Gebote trägt genau die gleiche Verheißung. Welches Gebot ist das? Wer weiß es? Das 5. Gebot. Ja? Im 5. Gebot finden wir genau diese Verheißung. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Genau diese Verheißung. In dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und wenn ihr mit mir aufschlagen möchtet, in Epheser Kapitel 6, Vers 2 und 3, dort greift Paulus dieses Gebot auf. Und hört dort genau zu, wie er dieses Gebot zitiert. Es ist durchaus richtig, aber er legt die Betonung ganz klar auf eine Sache. Epheser Kapitel 6, Vers 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Da betont er das. Er sagt, dieses Gebot hat eine ganz besondere Verheißung. Eine Verheißung, also bei den anderen Geboten steht nicht so eine Verheißung dabei, aber hier bei diesem Gebot steht zum ersten Mal eine Verheißung. Nämlich, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Da ist nicht mehr so von dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, die Rede, sondern damit du lange lebst auf der Erde. Merkt ihr den Unterschied? So eine kleine Akzentverschiebung, ja, damit du lange lebst. Aber es ist nicht mehr, damit du dein Land besitzt, weil Gott dir ein Land verheißen hat, sondern damit du lange lebst. Und ihr Kinder, wenn Paulus dieses Gebot zitiert hier, dann sagt er, Gott hat euch ein langes Leben verheißen, wenn du das 5. Gebot bewahrst. Gott hat dir langes Leben verheißen. Und Jesus sagt das auch. Matthäus 7, Vers 14, was wir vorhin gesehen haben. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Nicht der ins verheißene Land führt oder so, oder der dir ein Stück Land vermacht, sondern der zum Leben führt. Und so ist diese glorreiche Verheißung in allererster Linie die Verheißung wahren Lebens. So müssen wir es auch verstehen, auch wenn hier dieses Land verheißen ist. Wenn du auf diesem schmalen Weg bist, wirst du das Leben leben, das dem entspricht, was sich Gott, der Schöpfer, vorgestellt hat. Er hat dich geschaffen, er hat deinem Leben eine Bestimmung gegeben, ihn zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Wo wirst du entsprechend dieses Leben leben? Auf dem schmalen Weg, auf dem Weg seiner Gebote, auf dem Weg des Heils. Und da ist dir das ewige Leben verheißen. Und dieses Leben entspricht dem, was der Schöpfer sich vorgestellt hat. Und dieses Leben reicht dann auch in das ewige Leben hinein, in die himmlische Herrlichkeit. Und wenn wir ein verheißenes Land haben, dann ist es die Ewigkeit bei Gott dem Vater in seiner Herrlichkeit. Wenn es ein Land der Verheißung gibt, in das wir heute hinpilgern, ein durchaus biblisches Thema, dann ist es das, was wir geläufig der Himmel nennen oder der neue Himmel und die neue Erde, das ewige Leben bei Gott. Dort haben wir unser Bürgerrecht. Da haben wir unseren sozusagen himmlischen Pass. Ja? Da sind wir nicht Engländer oder Deutsche oder Amerikaner, sondern wir sind Himmelsbürger. Und dort haben wir unser Land. Nicht hier auf dieser Welt. Es ist ein Land in der Ewigkeit. Ein Land des Lebens, des ewigen Lebens. Und das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung, die uns hier gegeben wird. Die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Sie bleiben darin. Sie haben Leben, ewiges Leben in diesem ewigen Land des Herrn. Das ist die Verheißung, wenn wir den schmalen Weg des Heils gehen. Und wir fragen uns wieder, wohin gehst du? Gilt diese Verheißung dir? Und wenn nicht, dann bist du in großer Gefahr. Das ist das Dritte, die große Gefahr. Denn das Schicksal der Gottlosen und der Treulosen sieht eben ganz anders aus. Vers 22. Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land und die Treulosen reißt man aus ihm heraus. Puh. Das scheint ja im ersten Augenblick vielleicht anders zu sein. Im ersten Augenblick scheint es ja den Gottlosen vielleicht besser zu gehen. Vielleicht wäre Josef nie ins Gefängnis gekommen, hätte er die Ehe mit dieser Frau gebrochen. Die Gottlosen genießen ein Stück weit für einen kurzen Augenblick diese sogenannten Freuden der Sünde. Vielleicht hat man sich tatsächlich durch Betrug und List und Hinterhalt einen Vorteil verschafft. Vielleicht kommt man zu Reichtum. Aber am Ende werden sie aus dem Land ausgetilgt und ausgerissen. Das Ende dieser Menschen, der Gottlosigkeit, ist das Verderben. Und da lässt die Heilige Schrift keinen Zweifel. Sprüche 10, Vers 30. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht, aber die Gottlosen werden im Land nicht wohnen bleiben. 14,32. In seinem Unglück wird der Gottlose umgestoßen, aber der Gerechte ist noch in seinem Tode geborgen. 15,25. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber er legt fest die Grenzen der Witwe. Psalm 52, Vers 7 und 9. Gott wird dich auch zerstören für immer. Er wird dich niederschlagen und herausreißen aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. Sehen werden es die Gerechten und sich fürchten und sie werden über ihn lachen. Siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schutz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums. Durch sein Schadentun war er stark. Und dann das Verderben. Psalm 92, Vers 8. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Matthäus 3, Vers 10, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 150 Leute hatten damals bei diesem Unglück vor 15 Jahren eine falsche Entscheidung getroffen. Sie sind aus diesem brennenden Zug ausgestiegen und instinktiv nach oben gegangen. Unten haben sie gesehen, brennt dieses Teil. Also gehen wir nach oben. Und innerhalb weniger Sekunden ersticken sie an diesen giftigen Rauchgasen. Statt durch die Flammen hindurch nach unten in Sicherheit zu gelangen, fliehen sie nach oben und es ist ihr Verderben. Für einen Augenblick entgehen sie diesem Schmerz, durch dieses Flammenmeer noch hindurchzugehen, was möglich war, andere haben es getan, um dann gerettet zu sein. Aber dieser Augenblick dauert nicht lange und es ist vorbei. Der Weg der Gottlosen, er erscheint beim ersten Hinsehen vielleicht angenehmer, vielleicht bequemer, vielleicht schöner, komfortabler, vielleicht sogar sicherer. Manche riskieren ihr Leben, weil sie Christus bekennen. Manche verlieren vielleicht ihre Arbeit. Manche werden ausgestoßen aus ihren Familien. Manche werden verspottet und verhöhnt. Aber der breite Weg, der Weg, den die Masse geht, ist der Weg ins Verderben. Und nicht ins ewige Leben. Und Salomo spricht hier besonders zu jungen Menschen. Jungen Menschen, die ihr Leben vor sich haben. Lasst euch nicht blenden. Lasst euch nicht blenden von dem, was die Welt zu bieten scheint. Dort wird euch so viel angeboten und es gibt so viel Einladung. Kommt, mach mit. Oder du brauchst das. Oder ist doch normal, es macht doch jeder. Was bist du für ein Spießer? Aber dieser Glanz vergeht nach kurzer Zeit und es folgt die bittere Qual der ewigen Hölle. Ihr kennt die Verlockungen zur Sünde, die jeden Tag sich vor euch auftun. Und ihr steht so oft vor Entscheidungen, welchen Weg ihr einschlagt. Den Weg der Guten oder den Weg des Verderbens? Und ich spreche ganz konkret auch Kinder an in unserer Mitte, die christlich erzogen werden, die in christlichen Elternhäusern groß werden. Warum sollte ich meinen Eltern ehren? Warum soll ich meinen Eltern gehorchen? Soll ich nicht lieber auch mal heimlich was machen, was ich eben gerade will, auch wenn es meinen Eltern nicht gefällt? Vielleicht sehen sie es ja gar nicht. Ein Blick auf unanständige Bilder? Wer soll mir das verbieten? Es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, die Gedanken sind frei. Wieso soll ich mich da nicht heimlich in meinem Herzen Gedanken machen, die keiner weiß, und in diesen Gedanken heimlich die Ehe brechen? Ist mir das verboten? Habe ich nicht das Recht, auch mal zornig zu sein? Habe ich nicht das Recht, mich zu ärgern, wenn mich mein Bruder oder meine Schwester ärgert? Ist doch mein Recht, dass ich mal wütend sein darf, oder? Wie leichtfertig lässt du dich zur Sünde locken? Und wohin gehst du, wenn die Versuchung plötzlich da ist? Und meistens kommt die nicht mit Ankündigung. Auf einmal ist sie da. Und du musst im Bruchteil von Sekunden entscheiden, gehe ich diesen oder gehe ich jenen Weg? Gehe ich den Weg der Guten oder gehe ich den Weg, der neben die Welt geht? Den einfachen. Da gibt es oft nicht mehr viel Zeit zu überlegen. Wohin gehst du? Und ich denke, Salomo spricht hier tatsächlich in erster Linie Menschen an, die an sich im Glauben unterwiesen sind. Er spricht hier Menschen an, die Gottes Wort kennen. Und ihr Kinder und ihr jungen Leute, ihr habt hier in dieser Gemeinde den großen Vorzug, sehr früh das Evangelium kennengelernt zu haben. Ihr werdet von Kindheit an in den Wegen der Gerechtigkeit unterwiesen, in der Schule der Bibel erzogen. Wir hatten heute früh von dem Kinderkatechismus und dem Kleinkatechismus gehört. Die ganz Kleinen lernen das schon. Und diese ganze Kindheit und Jugend hindurch bekommt ihr Gottes Wort gelehrt in den Familien. Bekommt den Katechismus beigebracht. Ihr kennt das. Ihr wisst, was gut ist. Was für ein Vorzug. Und ihr dürft schon früh damit anfangen, dieses heilige und gesegnete Buch in eurem Herzen zu verwahren. Als Lebensregel, als Schulmeister der Heiligkeit und als sicheren Führer zum Himmel. Viele von uns hatten diesen Vorzug nicht. Und alle, die wir in dieser Unterweisung junger Menschen beteiligt sind, stehen hier in einer sehr hohen Verantwortung. Auch gerade die Eltern. Sünde dürfen wir nicht einfach übergehen, nicht einfach kaschieren und sagen, naja, lass mal, ist ja süß von so Kindern, wenn die mal so ein bisschen bockig sind. Das ist nicht goldig, das ist Rebellion. Jugendsünden sind schlimme Entscheidungen in eine falsche Richtung, auf dem falschen Weg. Ihr, die in Verantwortung steht, hütet euch davor, das einfach kleinzureden oder zu entschuldigen. Wohin geht dein Sohn? Wohin geht deine Tochter? Wir tragen eine hohe Verantwortung, ihnen den Weg des Lebens zu zeigen, so wie Salomo das hier tut. Und er sagt es hier nicht, überleg doch mal, ob der Weg des Guten was für dich sein könnte. Nein, er sagt, geh du auf den Weg des Guten. Mein Sohn. Triff die richtige Entscheidung und geh den Weg des Heils. Und ebenso sind wir dafür verantwortlich, den Kindern auch den Abgrund vorzustellen, in den die Sünde hinabführt. Und wir sollen dafür sorgen, soweit es in unserer Macht steht, Dinge, die dazu verleiten können, auch aus dem Weg zu räumen. Wohin gehen deine Kinder? Gehen sie den schmalen Weg des Heils? Und junger Mann, junge Frau, bewahre deinen Weg. Bilde dir nicht einen Augenblick ein, dass Gott deine jugendlichen Begierden einfach übergehen wird. Sie sind die Bande deiner Sünde, die sie, wenn Gott sie nicht in seiner Gnade bei Zeiten zerreißt, dich in alle Ewigkeit binden werden. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten, heißt es in Sprüche 5,22. Hüte dich vor der Gesellschaft von Sündern, so wie man die Pest scheut. Geh nicht näher dran, als es nicht sein muss, weil du nicht anders dran vorbeikommst. Denke nicht, weil es halt alle machen, musst du es auch tun. Nur weil etwas cool und angesagt ist, deshalb ist es noch lange nicht gut und richtig. Wohin gehst du? Und es ist nur Gottes Gnade, die uns davor bewahren kann, hier in den Abgrund zu fallen. Bitte nehmt dieses Wort auch im Licht dessen, was wir heute früh in der Predigt gehört haben aus Johannes 10. Und doch gibt uns Gott diese Mahnung. Ja, er erwählt. Er erwählt und er errettet. Und er erhält die Seinen. Und er lässt sie nicht mehr los. Aber auch wenn wir zu ihm gehören, müssen wir immer wieder diese Entscheidung treffen. Fülle deine Gedanken und dein Herz mit himmlischer Weisheit und entwickle einen Geschmack für reine himmlische Freude. Höre auf diese väterliche Zurechtweisung und diese liebevolle Einladung, wie wir sie auch bei Jeremia finden, in Kapitel 3, Vers 4. Nicht wahr? Von jetzt an rufst du zu mir, mein Vater. Dein Freund meiner Jugend bist du. Ist es nicht herrlich? Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du? Keiner muss erst möglichst weit den Weg der Welt gehen, um dann Buße zu tun und Christus zu finden. Timotheus kannte die Schrift von Kindheit an, die Kraft hat, dich weise zu machen zur Rettung, wie in Christus ist. Warum sollte es anders sein? Es gibt keinen Grund, erst möglichst tief in den Sumpf zu geraten, um dann von Christus errettet zu werden. Er darf mein Vater sein. der Freund meiner Jugend. Nimm diese Weisung und mach sie dir zu eigen. Wohin gehst du? Gehst du den unpopulären, schmalen, von der Welt verachteten Weg des Heils? Oder lässt du dich mitreißen mit der Masse und gehst den Weg des Verderbens? Wohin gehst du? Welche Entscheidung triffst du? Auch als Kind Gottes in der Nachfolge. Spielst du mit der Sünde? Lässt du dich locken und fortreißen? Oder fließt du zum Herrn und sagst, Herr, bewahre meine Gedanken, bewahre mein Herz und behalte mich auf diesem schmalen Weg des Heils. Füllst du deine Gedanken und deine Sinne mit Gottes Wort, dass es dir das Licht ist auf dem Weg? Oder genießt du den Anblick und die Gedanken sündig gefüllt mit irgendwelchen Dingen, die nicht Gottes Wort entsprechen? Salomo mahnt uns mit klaren Worten. Darum geh du auf dem Weg der Guten, die Pfade der Gerechten beachte. Denn die Aufrichtigen bewohnen das Land und die Lauteren bleiben darin. Die Gottlosen aber werden getilgt aus dem Land und die Treulosen reißt man aus ihm heraus. Lass dich von Gottes Geist rufen und geh auf den Weg der Guten und triff heute mit Gott die richtige Entscheidung. Vielleicht auch einen heiligen Entschluss. Ja, Herr, ich will mit deiner Hilfe diesen Weg der Guten gehen. Und auch als Kind Gottes, wenn dich Christus in der Hand hält, solltest du zusehen, dass du als Kind Gottes nicht den Weg des Verderbens immer wieder einschlagst und liebäugelst. Widerstehe dem Locken der Welt und folge der Einladung Jesu. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt er. Nimm diese Einladung des Herrn. Geh auf seinem schmalen Weg. Und dann ist seine Last leicht. Und sie führt zum Leben. Lasst uns mit Gottes Gnade, ihm zur Ehre, diesen Weg des Guten beschreiten, die Pfade des Gerechten. Lasst uns nicht die Sünde in unserem Herzen nähren und pflegen. Es missachtet Gott, es entehrt ihn und es hat keinen Segen. Wohin gehst du?